Was ist eigentlich die Ukraine? Ist es irgendwie ein zerrissenes Land, das keine eigene Identität besitzt? Denn wortwörtlich übersetzt bedeutet Ukraine Grenzgebiet. Und blickt man in die Historie, so sieht man, dass einzelne Regionen der Ukraine immer wieder ihre Zugehörigkeit wechseln. Um all das zu verstehen, müssen wir heute den Ursprung dieser ganzen Sache auf den Grund gehen. Und das möchte ich mit Oberst Dr. Sven Lange machen. Er ist Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Und ich freue mich sehr, Herr Oberst, dass wir heute einen Historiker zu Gast haben.
Guten Tag, Frau Bodan in Weiland. Freue mich auch.
Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich Sie einmal fragen, wofür die Bundeswehr das ZMSBW eigentlich braucht. Das ist die Abkürzung für das eben genannte Zentrum.
Wir sind eine Forschungseinrichtung und wir forschen zum deutschen Militär in allen Epochen und in allen sozialen Dimensionen. Und auf Grundlage dieser Grundlagenforschung sind wir in der Lage, dann auch Bildungsprodukte für die Bundeswehr und die Streitkräfte zu entwickeln. Zum Beispiel haben wir schon wenige Wochen nach dem Angriff auf die Ukraine erste Hintergrundinformationen online auf unserer Homepage zur Verfügung stellen können. Die meisten Soldatinnen und Soldaten, insbesondere die, die im Auslandseinsatz gewesen sind, kennen unsere Wegweiser. Das sind diese kleinen blauen Oktavbücher. Wir entwickeln gerade einen neuen Wegweiser für die Truppen, die jetzt an der Ostflanke der NATO eingesetzt sind. Warum ist das so wichtig? Warum machen wir das? In der Bundeswehr gibt es ja das Leitbild des Staatsbürgers in Uniform. Staatsbürgerliches Verhalten ist aber nur möglich, wenn man das politische System der Bundesrepublik Deutschland versteht und wenn man auch ein gewisses historisches Grundlagenwissen hat. Aktuelle Krisen und Konflikte können Sie nur verstehen, wenn Sie wissen, aus welchen historischen Wurzeln diese Konflikte herrühren. Und gerade im Krieg in der Ukraine ist das nun besonders wichtig, weil Putin als Begründung für seinen Angriff auf die Ukraine ein historisches Narrativ nutzt. 6 Monate vor dem Angriffsbeginn veröffentlicht Putin, auch bemerkenswert, ein historisches Essay, in dem er darstellt und behauptet, dass die Ukraine gar nicht existiert als eigentlicher Staat, keine eigene Nation ist, sondern die Ukraine Teil des dreieinigen Russlands sei, also zusammen mit Weißrussland, Russland selbst und der Ukraine eine gemeinsame Nationalität sein würden und es einen unabhängigen Staat Ukraine historisch betrachtet gar nicht geben dürfte, sondern das ist das Ergebnis sozusagen von ausländischen Einflüssen. Und das ist eine Entwicklung, die aus russischer Sicht sozusagen wieder revidiert werden muss. Also Geschichte ist wichtig, Geschichte wird als Waffe benutzt.
Genau da möchte ich ansetzen, was Sie eben angesprochen haben. Und zwar, es gibt ja dieses pro-russische Narrativ, die Ukraine sei gar kein eigenständiger Staat. Also möchte ich Sie fragen, seit wann gibt es eigentlich die ukrainische Nationalität?
Die große Mehrheit der Ukrainer würde sicherlich die Aussage unterstützen, dass es einen selbstständigen, unabhängigen ukrainischen Staat geben muss. Rein völkerrechtlich betrachtet gibt es selbstverständlich gar keine Zweifel, dass es einen souveränen ukrainischen Staat gibt mit einem eigenen Staatsgebiet und einem Staatsvolk. Historisch betrachtet ist das aber nicht ganz so einfach. Sie haben es erwähnt, Ukraine meint Grenzgebiet, Grenzzone. Am mittleren Dnieper ist das sogenannte wilde Feld, das ist Steppenlandschaft ohne natürliche Grenzen. Und dort berühren sich die Einflusszonen von drei großen Reichen. Die polnisch-litauische Adelsrepublik, das Osmanische Reich und das russische Zarenreich. Es gelingt aber in diesem Bereich des heutigen Ukraines, vor allen Dingen den Kosaken, die dort sind, sehr lange eine Selbstständigkeit zu bewahren. Also sozusagen die Reiche gegeneinander auch ein Stück weit sich auszuspielen und politisch selbstständig zu bleiben. Die Ukraine gerät dann, also vor allen Dingen der nordöstliche Teil im 17. Jahrhundert, in den Einflussbereich Russlands, wird Teil auch Russlands. Der Westen bleibt im Einflussbereich der polnisch-litauischen Adelsrepublik, wird dann Teil der Habsburger Monarchie. Eine wirkliche ukrainische Nationalbewegung entsteht erst im 19. Jahrhundert, wie auch in anderen Teilen Europas. Und einen wirklichen Nationalstaat, den gibt es erst mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991. Die ehemalige ukrainische Sowjetrepublik erklärt sich selbstständig. Es gibt im gleichen Jahr 1991 noch eine Volksbefragung. Über 90% der Menschen in der Ukraine stimmen für die Unabhängigkeit. Seitdem können wir von einem nationalen, unabhängigen ukrainischen Staat sprechen.
Die Ukraine wird ja auch oft als Vielvölkerstaat dargestellt, bezeichnet. Aus welchen Volksgruppen konkret entwickelte sich denn das ukrainische Volk?
Also rund 3/4 der Ukrainer bezeichnen sich selbst als Ukrainer. Etwa 8 Millionen Menschen, das sind etwa 17% der Bevölkerung, haben sich selbst als ethnische Russen verstanden vor dem Krieg. Und dann gibt es noch große Minderheiten. Wir haben eine bulgarische Minderheit, eine moldawische Minderheit, eine weißrussische Minderheit, die Krim-Tataren. Das sind alles so um die 250.000 Menschen, also substanzielle Größenordnung. Vor dem Zweiten Weltkrieg ist die Ukraine auch ein Hauptsiedlungsgebiet für jüdische Menschen gewesen. Die fallen natürlich dann dem nationalsozialistischen Eroberungskrieg großteils zur Opfer. Heute leben noch etwa 100.000 Menschen in der Ukraine, die sich selbst als Juden bezeichnen. Der Präsident, Wladimir Selenskyj, ist einer davon. Und dann haben wir tatsächlich auch noch eine kleine deutsche Minderheit. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten noch etwa 700.000 Deutschstämmige in der Ukraine. Jetzt sind es vielleicht noch 33.000 so um den dran. Also Sie sehen eine wirklich bunte Vielfalt. Diese Volksgruppen darf man jetzt aber nicht in sich abgeschlossen sich vorstellen, sondern da heiraten die Menschen untereinander. Die meisten Ukrainer sind zweisprachig, haben also Vorfahren, die der einen ethnischen Gruppe angehören und der anderen. Für mich ist das Wichtige, dass der Angriffskrieg auf die Ukraine diese Situation in meiner Bewertung nicht nur nachhaltig, sondern vielleicht auch irreversibel verändert hat. Denn heute werden die Ukrainer gezwungen, sozusagen sich zu bekennen. Entweder bin ich Ukrainer in erster Linie oder will ich lieber Teil der Russischen Föderation sein. Also wenn man heute eine Befragung machen würde, glaube ich, würden diese Fragen nach der ethnischen Zugehörigkeit ganz anders beantwortet werden als vielleicht noch vor 10 oder 15 Jahren.
Ich möchte Sie auch noch mal explizit zum Donbass-Gebiet befragen. Welche Ethnie war da vertreten? Welche Volksgruppen?
Historisch bedingt im Osten der Ukraine, Sie sprachen an Donbass, also Luhansk, Donetsk, diese Gebiete, die sind in erster Linie von russischsprachigen Menschen besiedelt, zumindest ein großer Teil der Bevölkerung. Das gleiche gilt für die Krim. 1944 wird die ursprüngliche Bevölkerung, vor allem die Krim-Tataren, deportiert und die Bevölkerung wird ersetzt durch russischstämmige Menschen. Deshalb können wir eben sagen, dass wir vor allem in der Krim und dann im Osten Teile haben, in der vor allen Dingen sehr viele russischsprachige Menschen leben. Die leben aber zum Teil auch in anderen Gebieten der Ukraine. Wie gesagt, es ist ein sehr diverser Volkskörper. Da sind die Grenzen sehr, sehr fließend.
Blicken wir mal in die Sowjetunion. Die Ukraine war dort ja Teilstaat. Welche Rolle spielte die Ukraine dort?
Nach der Oktoberrevolution und dem russischen Bürgerkrieg, der 1917 bis 1922 dauert, gelingt es einigen Nationen, souverän zu werden, selbstständig zu werden. Finnland, Polen, die baltischen Staaten. Auch die Ukraine unternimmt diesen Versuch, der ist aber nicht von dauerhaftem Erfolg gekrönt. Die Ukraine wird als sowjetische Republik Teil der Sowjetunion. Und damit erlebt sie die gesamte sowjetische Geschichte sozusagen als Teil dieses Staates. Schon in den 30er Jahren, also unter Stalin, beginnt aber eben eine massive, rigide Politik der Russifizierung. Und damit zusammen auch eine Politik der Vergesellschaftung von Betriebsgütern, Landwirtschaft etc. und eine Industrialisierung. Diese Entwicklung ist ausgesprochen fatal für die Ukraine. Sie gipfelt in einer gewaltigen Hungersnot, der Holodomor, dem Millionen Menschen zu Opfer fallen. Und diese Hungersnot wird von der sowjetischen Führung teilweise selbst initiiert, teilweise wird sie einfach hingenommen. Das prägt das kollektive Bewusstsein der Ukrainer lange und ist auch so ein Punkt, an dem sich das ukrainische Nationalbewusstsein manifestiert. Zweiter Punkt ist dann 1986 die Atomkatastrophe in Tschernobyl. Das ist ein weiterer Punkt, vor allem der Umgang mit Moskaus, mit dieser Katastrophe, der Versuch, das zu bemänteln, zu vertuschen etc. Das sorgt ebenfalls dafür, dass so ein ukrainisches Nationalbewusstsein nochmal Fahrt gewinnt und der Gedanke Raum greift, sich von Russland zu trennen. Und 1991, mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Dezember, erklärt sich die Sowjetrepublik, die ukrainische Sowjetrepublik, eben für unabhängig. Im gleichen Jahr, wie gesagt, gibt es eine Volksbefragung. Die große Mehrheit ist dafür. Seitdem ist die Volksrepublik, die ehemalige Volksrepublik, ein nationaler Staat der Ukraine.
Hierbei nachgefragt stellen wir ja die Fragen unserer Zuschauer. Und so haben wir eine Frage bekommen, und zwar, wie eigentlich das Verhältnis der Ukraine zu Russland und auch zum Westen seit dem Zerfall der Sowjetunion aussieht, wie sich das auch überhaupt entwickelt hat.
Zunächst, die Ukraine hat die gleichen Probleme wie alle anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Also der Versuch, eine Planwirtschaft nun schnell in ein kapitalistisches System zu überführen, mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Es gibt vor allen Dingen auch in der Ukraine das Phänomen der Oligarchen, dass also eine kleine Wirtschaftselite sich den Staat sozusagen auch zur Beute macht. 2003 gehört die Ukraine zu den 10 korruptesten Staaten der Welt. Also gigantische Probleme, die nur mühsam gelöst werden. In der Ukraine kommt jetzt noch hinzu, dass innenpolitisch sehr lange versucht wird, sozusagen eine Schaukelpolitik. Man will auf der einen Seite eine stärkere Westbindung, vor allem zur Europäischen Union, weil man sich dort wirtschaftliche Vorteile verspricht, aber eben auch eine Demokratisierung des Staates. Auf der anderen Seite will man aber natürlich auch gute Beziehungen zu Russland haben. Erstmal, weil es viele russischstämmige Menschen gibt, der hat es gerade angesprochen, aber eben, weil man auch eine gemeinsame Geschichte teilt. Und diese Schaukelpolitik kommt irgendwann an sein Ende. 2004 kommt es zu massiven Protesten gegen Wahlfälschung, die dazu führt, dass es eine neue Stichwahl um die Präsidentschaft gibt. Erstmals gewinnt ein westlich orientierter Staatspräsident und damit das westlich orientierte Lager, der Teil der Gesellschaft, die die Ukraine stärker in den Westen rücken will. Dieses westliche Lager zerstreitet sich aber relativ schnell. Es ist also kein linearer Prozess. Es gibt nochmal einen eher russlandfreundlichen Staatspräsidenten, Janukowitsch. Hier sehen wir die Orange Revolution, also der von mir angesprochene westlich orientierte Staatspräsident auf der linken Seite. Die Klitschko-Brüder kennt ja jeder. Nach der Orangen Revolution gelingt aber, wie gesagt, nicht ein linearer Prozess der Westbindung. Es kommt nochmal zu einer Phase, in der wieder eine stärkere Orientierung an Russland gelingt. Ein neuer Staatspräsident wird gewählt. Und als der dann ein bereits ausgehandeltes, unterschriebenes Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union zurückziehen will, kommt es erneut zu gewaltigen Protesten, dem Euromaidan. Durchaus gewalttätige Proteste. Die Staatsmacht versucht mit Gewalt diese Bewegung niederzuschlagen. Es geht natürlich auch Gewalt von den Protestierenden aus. Landesweit kommen über 100 Menschen ums Leben. Am Ende steht, dass der Staatspräsident, dieser russlandfreundliche Staatspräsident, das Land verlassen muss und vom ukrainischen Parlament eben auch seines Amtes enthoben wird. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist klar, dass sich die ukrainische Gesellschaft eine Westbindung wünscht und eine Demokratie entwickeln will nach westlichem Vorbild. Das ist eben auch für Russland dann eine Wasserscheide, denn ab jetzt beginnt Russland mit militärischen Gewaltmitteln zu agieren.
Sie sprachen eben von der Orangenen Revolution und vom Euromaidan. Können Sie da noch mal herausstellen, was diese Ereignisse denn eigentlich mit dem heutigen Konflikt mit Russland zu tun haben?
Das hatte ich gerade versucht anzudeuten. Also nach der Orangenen Revolution sieht offensichtlich Russland noch die Möglichkeiten, mit politischer Einflussnahme, mit Druck, wenn Sie so wollen, zu verhindern, dass die Ukraine sich dem Westen zuwendet und abwendet von Russland. Spätestens mit dem Euromaidan wird klar, dass diese Politik gescheitert ist. Und jetzt greift Russland zu Gewaltmitteln. Nach dem Euromaidan besetzt Russland die Krim. Wir alle haben die Bilder noch im Auge. Also Soldaten, die nichts an sich tragen, die sie als russische Soldaten ausweist, besetzen die Krim, wichtige Infrastruktur. Die Krim wird danach auch annektiert von Russland. Und das Gleiche passiert in den angesprochenen Ostgebieten, also Luhansk, Donetsk. Dort gibt es Separatistenbewegungen. Es werden separate, selbstständige Republiken ausgerufen mit russischer Unterstützung. Auch das russische Militär spielt hier eine Rolle. Das heißt, Russland greift zu Gewaltmitteln, um diese Entwicklung sozusagen rückgängig zu machen. Wir können also durchaus sagen, seit 2014 herrscht dort Krieg, wird dort Krieg geführt, also nicht erst seit 2022. Also verknappt dargestellt haben wir von 2004, also von der Orangen Revolution bis heute, 20 Jahre, in denen der russische Einfluss sukzessive zurückgeht und Russland sieht, dass die Ukraine sozusagen aus ihrem Einflussbereich zu verschwinden droht. Das will Russland nicht hinnehmen.
Kommen wir mal wieder zu russischen Narrativen. In kremlnahen Medien wird ja auch oft behauptet, dass die ukrainische Regierung Nazis seien. Ist jetzt ein harter Vorwurf, aber ich frage mal so, was ist denn da dran?
Zunächst muss man, glaube ich, verstehen, dass diese Narrative nicht für ein ausländisches Publikum gedacht sind, sondern die sind gedacht für die eigene Bevölkerung, für die innere Diskussion. Genauso wie auch die Bezeichnung des Krieges, der ja nicht Krieg genannt werden darf, als militärische Spezialoperation. Das soll also deutlich machen, ist nichts Schlimmes, nichts Großes, kein großer Krieg, das kriegen wir alles im Griff. Und der Vorwurf der Nazis, der spielt an letztlich auf Vorgänge des Zweiten Weltkrieges. Der Zweite Weltkrieg in den Augen der Russen, der große Vaterländische Krieg, ist ein erfolgreicher Abwehrkampf gegen Nazis, sehr positiv konnotiert in der Psyche der Russen und kann jetzt eben in diesem Zusammenhang, man kann zurückgreifen auf Vorgänge im Zweiten Weltkrieg. Millionen von Ukrainern kämpfen im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Sowjetunion in der Roten Armee gegen die Deutschen. Es gibt aber eben auch eine 250.000 Ukrainer, die auf deutscher Seite kämpfen. In der Waffen-SS, in anderen Verbänden, die sind auch beteiligt an den Mord an den Juden. Also da sind tatsächlich auch rechtsnationale Kräfte vorhanden. Und darauf spielt jetzt dieses Narrativ, das ist eine Nazi-Clique, die da das Land führt, an. 2014, als die Kämpfe im Osten stattfinden, gibt es tatsächlich auch Freiwilligenverbände in der Ukraine, die rechtsnational ausgerichtet sind. Diese werden aber relativ schnell politisch eingehegt, aufgelöst, werden überführt in die Nationalgarde etc. Also der Vorwurf, die ukrainische Regierung sei von Nazis dominiert, die ist natürlich Quatsch. Wladimir Selenskyj sagt es bereits, ist selbst Jude. Übrigens wird der Vorwurf, man würde gegen Faschisten kämpfen, auch von den Ukrainern erhoben, denn auch auf russischer Seite gibt es paramilitärische Verbände, die sehr stark rechtsnational sind. Aber nochmal, das ist eine Erzählung, von denen die Russen vermutlich selber nicht glauben, dass sie im Ausland geglaubt wird. Das ist eine Kommunikation, die nach innen gerichtet ist. Da ist also der Adressat das russische Volk, nicht das Ausland.
Klassische Kriegspropaganda, sage ich mal. Ne? Wir springen zurück zum Zerfall der Sowjetunion. Wie entwickelten sich denn daraus die ukrainischen Streitkräfte?
Die ukrainische Armee wird zunächst erstmal stark verkleinert. Man hat gar nicht die Finanzmittel, um eine große Armee aufzubauen. Entscheidend ist aber vor allen Dingen 1994, also 3 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion, gibt die Ukraine ihre Atomwaffen ab. Und zwar an Russland. Es gibt 3 Schutzmächte, die der Ukraine für die Abgabe ihrer Atomwaffen den Schutz garantieren. Das sind die Vereinigten Staaten, das ist Großbritannien und das ist Russland. Also der russische Angriff jetzt 2022 ist also nicht nur ein klarer Bruch des Völkerrechts, sondern die vermeintliche Schutzmacht Russland greift den Staat, den sie eigentlich schützen sollte, nämlich die Ukraine an. Ganz wichtig für uns auch vielleicht noch nachzuvollziehen, wenn wir von der Ukraine sprechen, sprechen wir auch mal von der Krim, von Sewastopol, dem wichtigen Flottenstützpunkt dort, der Schwarzmeerflotte. Die wird zu großen Teil von Russland übernommen, ganz kleine Teile gehen ja in die Ukraine. Das heißt, bis 2014 sind die ukrainischen Streitkräfte in einem sehr, sehr schlechten Zustand. Dann beginnen die von mir dargestellten Angriffe. Krim wird annektiert von Russland. Es beginnen die Kämpfe im Osten. Und 2014 gelingt dann ein Reformprozess der ukrainischen Streitkräfte. Ich hatte die Nationalgarde schon angesprochen. Und mit Hilfe des Westens, die vor allen Dingen auch Ausrüstung bieten, aber vor allen Dingen die Ausbildung von Soldaten und die Führungsgrundsätze aus dem Westen werden übernommen. Und die Effekte sehen wir jetzt eben im Krieg, im aktuellen Krieg. Das heißt, die ukrainischen Streitkräfte sind offensichtlich besser ausgebildet, werden vor allen Dingen sehr viel besser geführt. Sie werden nach westlichen Grundsätzen geführt. Das heißt, muss man anerkennen, in nicht mal 10 Jahren gelingt es, diese Armee am Boden zu reformieren, neu auszubilden, neu auszurichten und so effektiv, dass sie dem Angriff Russlands widerstehen können. Muss man sich nochmal vergegenwärtigen, die Krim wird ja quasi ohne Verluste für Russland genommen. Diesen Erfolg, der kann man gar nicht hoch genug einschätzen, innenpolitisch für Putin. Also das ist hochpopulär, wird damit sehr populär nochmal in der Bevölkerung. Und ich vermute, dass er diesen Popularitätserfolg im großen Stil jetzt nochmal wiederholen wollte. Er ging ebenfalls wieder davon aus, man wird auf nicht großen Widerstand stoßen, die ukrainischen Streitkräfte sind zum Widerstand gar nicht in der Lage. Da hat man sich ganz offensichtlich massiv geirrt.
Die Halbinsel Krim ist auch ein Thema, was die Zuschauer besonders interessiert. So haben Sie nämlich gefragt, ob noch mal kurz die Geschichte der Krim dargestellt werden kann. Und daraus ergibt sich wahrscheinlich auch, warum sie für Russland so wichtig ist.
Also wir werden natürlich nachvollziehen, dass ich die Geschichte der Krim nicht mal so eben in 2 Sätzen darstellen kann. Vielleicht ganz grob, es gibt auf der Krim die Krim-Tataren. Die haben, nachdem das Mongolische Reich zusammengefallen ist, dort ein muslimisches Khanat gebildet. Also sind selbstständig, eigenständig. 1783 wird die Krim durch die Russen erobert. Seitdem ist die Krim sozusagen russisch. Das Erste, was die Russen machen, ist, dass sie einen Flottenstützpunkt bauen, Sewastopol. Insofern wichtig zu verstehen, es ist der erste Hafen, sozusagen Kriegshafen der Russen, der eisfrei ist. Alle anderen Häfen, Nordmeer, Ostsee, frieren im Winter zum Teil zumindest zu. Dieser Hafen nicht. Man hat also Zugang zum Schwarzen Meer, man hat Zugang über die Dardanellen bis sogar ins Mittelmeer. Die Krim hat also strategische Bedeutung. Sie hat auch wirtschaftliche Bedeutung. Neben diesen harten Fakten, sage ich mal, gibt es aber auch ideelle, emotionale Dinge zu berücksichtigen. Die Krim ist ein Sehnsuchtsort für viele Russen. Es wird ein sehr beliebter Urlaubsort für die Zarenfamilie und für die russische Aristokratie. Bis heute machen Russen sehr gerne Urlaub auf der Krim. Sie ist also positiv bewertet. Dann in der russischen Geschichte ist sie auch von Bedeutung. Sewastopol wird im Krimkrieg Mitte des 19. Jahrhunderts fast ein ganzes Jahr durch französische und britische Truppen belagert, leistet heldenhaften Widerstand. Das Gleiche passiert gegen die Wehrmacht, ebenfalls fast ein Jahr lang Widerstand, wird eine Heldenstadt, hat also für die russische Geschichte eine besondere Bedeutung. Deshalb ist die Krim wirklich von einer Bedeutung im Vergleich mit anderen Gebieten, die man kaum hoch genug einschätzen kann. Deshalb glaube ich, ist auch nicht zu viel gesagt, wenn den ukrainischen Streitkräften es gelingen sollte, die Krim zurückzuerobern, hätte das massiven Einfluss auf den Kriegsverlauf und vermutlich auch auf das Kriegsende. Denn der positive Effekt der Annexion der Krim, der würde sich dann ja in das Gegenteil verwandeln und damit für die russische Regierung ein erhebliches Problem darstellen.
Die Krim ist aber irgendwie ein kontroverses Thema, weil in der Sowjetunion wurde die Krim ja der Ukraine geschenkt. Wie ist das denn zu bewerten?
Ja, schon der Begriff geschenkt, den muss man schon hinterfragen, weil er natürlich impliziert, dass es gar keinen Rechtsanspruch gegeben hätte, sozusagen die Entscheidung eines Einzelnen, Nikita Chruschtschow, der Staats- und Parteichef, unter seiner Ägide, er ist selber Ukrainer übrigens, unter seiner Ägide wird tatsächlich die Krim Teil der ukrainischen Sowjetrepublik. Das macht durchaus Sinn, weil die einzige Landbrücke, die Landverbindung zur Krim, eben über die Ukraine läuft und nicht über russisches Territorium. Der Begriff Schenkung suggeriert eben, da gibt es eigentlich gar keinen Rechtsanspruch. Aber die Krim ist eben auch nicht immer russisch gewesen, das muss man auch wissen. Die Krim hat eben so große Bedeutung, darum, ich hatte es gesagt, einmal, weil es strategische Bedeutung hat, es hat aber auch am Ende wirtschaftliche Bedeutung. Denn das ist ein wichtiger Hafen, also die Krim ist wichtig.
Die Ukraine geht ja, wie wir eben schon festgestellt haben, ich sage jetzt mal einen Sonderweg in der Geschichte. Und könnte es dazu führen, dass Russland den Einflussbereich verkleinert oder gänzlich verliert und beispielsweise andere Länder wie Belarus dazu bewegt, dass sie auch die Seite wechseln?
Na, teilweise ist das ja schon passiert. Wir haben ja mit ehemaligen Teilen der Sowjetunion oder Staaten, die unter dem Einfluss der Sowjetunion standen, Beispiele, Polen, die baltischen Staaten, wo diese Staaten sich eindeutig aus dem Machtbereich Russlands entfernt haben, in den Westen gewandt haben und dort blühende Demokratien entstanden sind, auch prosperierende Staaten entstanden sind. Da ist der Einfluss also Russlands schon gänzlich geschwunden. Sollte jetzt der Krieg gegen die Ukraine, der Angriffskrieg, nicht erfolgreich sein, sollte es gelingen, in einer Friedensregelung dann einen demokratischen Staat weiter auszubauen, also die demokratischen Strukturen in der Ukraine zu stärken, die Korruption zu bekämpfen, einen wirtschaftlichen Wachstum zu haben, dann hätte man auch eine Musterlösung für andere Staaten. Und natürlich würde das Ordnungsmodell, das Russland im Gegensatz zum westlichen Modell zurzeit darstellt, dann natürlich an Attraktivität verlieren. Also ja, das könnte natürlich massiven Einfluss haben, wie stark Russland dann auf andere Staaten Einfluss nehmen kann, wenn sie das erklärte Brudervolk sozusagen nicht im eigenen Einflussbereich halten kann.
Herr Oberst, wir kommen zur letzten Frage. Und zwar, gibt es in der Geschichte etwas, wovon man ableiten kann, dass es zu einer Friedenslösung führen könnte?
Wir hatten gesagt, die Ukraine heißt Grenzzone, Grenzgebiet, da berühten sich schon seit jeher sozusagen große Reiche. Ein solcher Staat hat natürlich auch die Möglichkeit, Brücken zu bauen, weil er eben hoffentlich im Westen ankommt, aber eben Geschichte mit Russland teilt. Also sich damit quasi auch anbietet als ein Staat, der zwischen dem Westen und Russland ausgleichend verbinden wirken kann. Das wäre meine Antwort auf Ihre Frage.
Herr Oberst, danke für die hochspannenden Informationen.
Sehr gerne.
Bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, möchte ich noch einige persönliche Worte an euch richten. Und zwar, ich werde das Nachgefragt-Team bald verlassen und in den Einsatz gehen und möchte mich einfach nochmal für wirklich das herausfordernde Jahr bedanken, für die vielen netten Kommentare, Lob und Kritik gleichermaßen, denn das zeigt, dass das, was wir machen, auch relevant ist. Vielen Dank, bleibt interessiert. Tschüss.